Sie hören Samstags-Uni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute, Vortrag 3, Professor Dr. Hans-Joachim Gerke, zum Thema Bildung und Freiheit, antike Grundlagen moderner Bildungskonzepte.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Allen Veranstaltern vielen Dank für Ihr zahlreiches Kommen. Ihre Erwartungen hoffe ich nicht zu enttäuschen. Ich beginne mit zwei aktuellen Vorbemerkungen zum Thema Bildung. Einer unserer Förderer ist ja die Badische Zeitung, die viele von Ihnen kennen oder auch sogar lesen. Und am letzten Mittwoch las ich beim Frühstück einen Artikel von Stefan Scholl über Elvira Nabiullina, die Chefin der russischen Zentralbank, unter der Überschrift Eine Liberale in der Kälte. Da heißt es über eine Äußerung von ihr in indirekter Rede zunächst, ich zitiere den Artikel: Um das Investitionsklima in Russland zu verbessern, brauche es auch Schutz des Privatbesitzes, unabhängige Gerichte und mehr Bildung, sagte Nabiullina im Juli auf einem Finanzkongress in St. Petersburg. Wörtliches Zitat: Diese Worte wiederholen wir praktisch unverändert seit vielen Jahren. Und dass Bildung wichtig ist, und das möchte ich gerade an dem heutigen Tage sagen, am 9. November, ist vielleicht auch aus unserer eigenen Situation zu bedenken. Ich hätte mir nicht vorstellen können, ich bin Jahrgang 1945, dass ich in meinem Leben nochmal erleben muss, dass der mieseste, dämlichste, primitivste und gefährlichste Antisemitismus sich in unserem Land wieder breit zu machen scheint. Und ich denke, das wirft viele Fragen auf und nicht zuletzt die Fragen nach der Bildung. Was nun aber, über Bildung wird ja nun viel geredet und wir machen ja auch sogar eine Ringvorlesung darüber. Und wenn Sie mal darauf achten, was viele Leute über Bildung erzählen, auch in dieser Ringvorlesung, dann werden Sie merken, das sind ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die da unter Bildung subsumiert werden. Also muss man über Bildung erstmal nachdenken. Und dieses Nachdenken möchte ich heute ein bisschen zu befördern versuchen in meinem Vortrag, weil man nämlich den Beginn dieses Nachdenkens oder eines reflektierten, rationalen, philosophischen, meinetwegen wissenschaftlichen Nachdenkens über Bildung ziemlich genau festmachen kann in der alten griechischen Kultur. Ich werde Ihnen das in ein paar Schritten heute vorstellen. Das geht in. Ach so, ja, einschalten ist auch gut, ja. Professor und Technik, das ist immer wieder. Ja? Ich fange erst mal an, ich muss Ihnen den Kontext vorstellen. Warum ist das in Griechenland? Was ist da eigentlich in Griechenland los? Ganz, ganz kurz. Und dann im Grunde in Schritten, die unsere pädagogischen Konzepte von Didaktik, Curriculum und Methodik aufnehmen, Ihnen das Thema vorstellen. Zunächst unter dem Stichwort Didaktik und Curriculum, wobei ich ganz vereinfacht gesagt diese drei großen Bereiche, das geht auf mein allerdings, wie Sie gehört haben, schon jahrzehntelanges Pädagogikstudium zurück, dass die Frage der Didaktik im Grunde ist im Wesentlichen die Frage nach dem Wozu bzw. Warum, so verstehe ich das. Das zweite wäre das Curriculum, das ist das Was überhaupt, in welcher Stufe, in welchem Ablauf, das Wozu, das Was und schließlich in der Methode das Wie. Und das behandle ich vor allem im letzten Abschnitt extra, weil ich das für besonders wichtig halte, wenn es nämlich um die Rolle der Personen geht. Also wie schon gesagt, den Punkt, an dem ein gründlicher, reflektierender Umgang mit der Sozialisation junger Menschen, also kurz gesagt das Nachdenken über Bildung begann, kann man ziemlich genau festmachen. Es war in einer Bürgergemeinde im antiken Griechenland. Wir sprechen von Polis, also einer Gemeinschaft von Bürgern, die sich selbst regierten und als solche keinen Herren über sich hatten bzw. duldeten. Also in einem umfassenden Sinne, und das haben die auch emphatisch und laut betont, frei waren, sich frei fühlten und ein Leben ohne Freiheit für völlig unerträglich hielten. Notabene, es handelte sich um eine Männer-, um nicht zu sagen Macho-Gesellschaft. Aber alles, was ich im Folgenden darüber sage, lässt sich ohne Probleme auf die andere Hälfte, die bessere Hälfte, wie auch immer Sie das jetzt bezeichnen wollen, also auf das andere Geschlecht ausdehnen, auf Frauen ausdehnen. Und ist übrigens, wenn auch nur ausnahmsweise, teilweise auch schon in der Antike für Frauen gesagt worden. Unter den zahlreichen Gemeinden dieser Art, diesen Polleis, rund 1000, war es die größte, die am besten organisierte und die freiheitlichste, also am meisten demokratische und mächtigste zugleich, Athen. Hier fing es an. Nicht, dass ein solches Nachdenken über Bildung sich in selbstorganisierten und souveränen Bürgergemeinden gleichsam automatisch entwickelte. Wir kennen durchaus andere Beispiele, etwa die römische Respublika. Da nämlich, wo es festgefügte Autoritätsstrukturen oder geradezu institutionalisierte Instanzen des Wissens gibt, zum Beispiel patriarchalische Herrschaften oder Priesterkasten, da besteht Bildung aus Einüben von Traditionsbeständen und Einfügen in vorgegebene gewachsene Ordnungen. Da muss man nicht nachdenken. Learning by doing, mos majorum, nach alter Väter Sitte. Und so war es auch in den erwähnten griechischen Bürgergemeinden jahrhundertelang. Und ist es auch trotz allen Reflektierens über Sozialisation und Bildung geblieben. Auch wir können ja von der Resistenz konventioneller Erziehungspraktiken gegenüber wissenschaftlichen Konzepten von Bildung ein Lied singen. Nur ein kurzer Blick. Vielleicht können wir das noch etwas dunkler machen, vor allen Dingen hier vorne, weil ja, so ist es schon etwas. Vielen Dank, ja. Es ist ja auch ganz schön, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ich sehe Sie aber trotzdem, ja. Also, wenn ich sehe, dass Sie müde werden, höre ich dann bald auf. In Griechenland aber kam etwas hinzu. Das lag schlicht und einfach daran, dass es dort mit dem Herkömmlichen und der Autorität nicht so gut funktionierte. In den angesprochenen Gemeinschaften herrschten sehr flache Hierarchien. Traditionelle soziale Einflussmechanismen bildeten sich kaum heraus. Religiöse Dominanz ließ sich in einem extrem anthropomorphen Polytheismus mit einer sehr ambivalenten Moralität nicht unabhängig von der Gemeinschaft begründen. Die griechischen Götter waren alles andere als Vorbilder. Denken Sie nur an die vielen Liebschaften des Zeus, des höchsten Gottes. Solche Unklarheiten führten in Verbindung mit dem massiven Ehrgeiz einzelner Großer und zugleich einer partiellen starken Solidarität unter den Bürgern zu dynamischen Entwicklungen und vielfältigen Krisen. Um der Selbstzerstörung zu entgehen, war man auf Lösungen angewiesen und diese musste man selber finden. Zunehmend suchte man sein Heil in der Emigration. Ganze Städte wurden neu gegründet in Übersee, also über die Küsten des Mittelmeers und Schwarzmeergebietes hin, von Spanien bis nach Russland. Gemeinschaftliches Zusammenleben in diesen neuen Siedlungen musste organisiert werden. Auf Kreativität und Nachdenken kam es an. Und zugleich suchte man Rat bei den Nachbarn in den Zivilisationen, die Lösungen schon hatten und die man in einer Mischung aus Xenophobie und Bewunderung betrachtete. Bei den Phönikern in Kleinasien, im heutigen Libanon, in Kleinasien, der heutigen Türkei, im Nahen Orient überhaupt und nicht zuletzt in Ägypten. Bestimmten klugen Individuen, Gründern, Gesetzgebern, Herrschern traute man zu, mit den Problemen fertig zu werden. Orakel, soweit wenigstens reichte das Religiöse, entwickelten eine gewisse Expertise in der Beratung. Die Persönlichkeiten, denen man etwas zutraute, nannte man weise Männer, Sophoi. Und unter dem Einfluss aus dem Orient fasste man sie unter der heiligen Zahl als sieben Weise zusammen. Obgleich man in Griechenland charakteristischerweise über die konkrete Zusammensetzung dieser Gruppe von sieben überhaupt nicht einig war, sodass man am Ende 11 bis 12 oder 13 hatte und man blieb sich auch uneinig. Keine höhere Instanz klärte das. Erst zuletzt in jüngerer Zeit die griechische Post. Weise Männer, schon die Griechen nannten sie dann später Philosophen, dachten aber auch über Gott und die Welt nach, nicht nur über praktische Verfahren der Rechtsetzung, sozialen Organisation und gerechter Landverteilung, wie hier in der Kolonie von Selinus, wo man mit Hilfe von Ausgrabungen und von Geophysik den gesamten Stadtplan festgestellt. Und er war vor der Gründung der Stadt ungefähr im Jahre 600 schon da. Die Stadt hat man über Jahrhunderte hinweg gar nicht vollgekriegt. Hopsa. Ja? Zum Beispiel in diesen Zonen. Und die Tempel, die man draußen angelegt hatte und an der Südspitze, sind genau auf das Gitternetz der Stadt bezogen. Also, und die Landverteilung ging auch so. Es ging auch um Prinzipien. In diesem Nachdenken, Prinzipien, die Griechen haben diesen Begriff geradezu erfunden mit der Suche nach der Archä, das heißt eigentlich nur der Anfang, dem Ursprung, eben dem Principium, dem Prinzip. Aus Geometria als schlichter Landvermessung wurde Geometrie als Mathematik und damit konnte man einen Blick auf und über die Welt, ja, den ganzen Kosmos gewinnen. Anaximandros konstruierte eine Weltkarte auf der Basis der Vermessung des Schattens der Sonne durch den Zeiger einer Sonnenuhr. Das alles geschah schon im 6. Jahrhundert vor Christus im Osten der griechischen Welt, in Kleinasien, dort, wo man aufgrund der Außenkontakte am weitesten entwickelt war, und auch intellektuell am weitesten geöffnet war, durch den Kontakt mit dem Fremden. Hier zum Beispiel in den Poleis wie Milet, Samos oder auch Ephesos. Träger dieses Nachdenkens waren wenige, Angehörige der Elite. Diese waren traditionell mobil und so verbreitete sich diese Art des Reflektierens im gesamten griechischen Biotop bis zur Iberischen Halbinsel im Westen und bis an die Mündung des Don im Nordosten. Allein Pythagoras, jedem bekannt, der einmal Mathematik gelernt hat, ist dafür ein besonderes Beispiel. Von der Insel Samos stammend, mit Weisheit und Wissen des Orients und Ägyptens vertraut, ließ er sich schließlich in der griechischen Neuen Welt, in Großgriechenland, in Unteritalien nieder und schuf dort eine höchst einflussreiche Schule. Zu den Weisen gehörten aber auch Dichter und Sänger, die in der griechischen Kultur einen hohen Stellenwert hatten und für den kommunikativen Zusammenhalt der Griechen über diese weiten Länder und Zonen hinweg von zentraler Bedeutung waren. Sophoi, Weise, waren also auch Homer, Hesiod und Pindar und andere. Sie hatten einen festen Sitz im Leben der Individuen und der Gemeinschaften, wo sie Sinn stifteten und Orientierung gaben. Das Agieren dieser Weisen, Philosophen, Dichter, Gesetzgeber war noch weniger von Hierarchien geprägt als das soziale Zusammenleben. Konkurrenz und Streit waren an der Tagesordnung. Sie wurden in zahlreichen, wie wir sagen würden, Contests, Wettbewerben, griechisch Agones, gepflegt. Kommunikation und Austausch, Dialog und Debatte waren das Lebenselixier. Verschiedene Zentren bildeten sich heraus, wo sich all das am besten praktizieren ließ. Zu den Orten, schon erwähnten Orten in Kleinasien, kamen solche im Westen, in Kroton und Elea, in Unteritalien. Schließlich trat dazu das immer glanzvoller werdende Athen in der Ära des Perikles. Athener hatten den Löwenanteil an dem unerwarteten Erfolg über die Superpower Persien im Jahre 480. Sie nutzten mit ihrer hochmodernen Flotte diesen Erfolg nachdrücklich aus, schufen sich schließlich aber auch eine besonders freiheitliche und entschieden demokratische Ordnung. Dort galt Parrhesia, das Zitat aus einem Buch meines Freundes Kurt Raflaub, des freien Bürgers Recht auf freie Rede. Wir haben noch hinreichend viele Texte, um das wunderbar nachvollziehen zu können. Eine solche Stadt zog die Weisen und Intellektuellen wie ein Magnet an. Sie wurde das Zentrum großer Debatten, eine, Zitat, Schule von Griechenland, wie es der führende Politiker Perikles in den Worten des Thukydides, seines Historikers, formulierte. Zugleich entwickelten diese Debatten einen neuen Fokus, indem sie sich ganz gezielt auf den Menschen, auf sein Potenzial, auf sein Verhalten und seine Organisation ausrichtete. Wer sich damit beschäftigte, hieß jetzt weiser in einer sozusagen noch gesteigerten Form, nicht nur Sophos, sondern Sophistes, Sophist. Das hatte gar keinen negativen, sondern einen besonders positiven Klang vor Platon und Aristoteles. Einer der Begründer dieser geistigen Bewegung der Sophistik, Protagoras aus Abdera, hatte mit seinem sogenannten Homo Mensura-Satz gleichsam den Grundakkord geschlagen. Homo Mensura, Mensch ist das Maß. Der Mensch aller Dinge Maß ist der Mensch. Nein, oh Gott. sehen Sie, dieser Mensch hier, der ist mit der Technik nicht... Also ist der Mensch der Seienden wie oder das sie sind, der Nichtseienden wie oder das sie nicht sind. Das bedeutet, dass die menschliche Erfahrung, das menschliche Wahrnehmen bestimmt, was ist und was nicht ist und wie es ist und wie es nicht ist. Ein radikaler Relativismus, der besonders charakteristisch ist. Im Zentrum steht damit die Kapazität des Menschen im Wahrnehmen und im Denken. Vor ihr, dieser Kapazität des Menschen, hatte sich alles gleichsam zu rechtfertigen. Von ihr ging die Erkenntnis aus. Entscheidende Kriterien wurden Beobachtung und Urteilskraft, Gnome. Wie mir scheint, war die Schlüsselformulierung. Und alles, buchstäblich alles, auch das Wesen des Göttlichen, ja die Existenz von Göttlichem, konnte das Thema sein, geriet auf den Prüfstand individuellen Nachdenkens. Und in dem Milieu einer dynamischen, demokratischen Macht waren es besonders Fragen nach dem richtigen Zusammenleben, in dem immer wieder sich selbst gefährdenden Gemeinschaften und nach der Ermöglichung eines guten Zusammenlebens. Genau in diesem Zusammenhang begann das Nachdenken über Bildung, über Erziehung und Sozialisation, nicht mehr in den Bahnen von Konvention und Herkommen, sondern als Gegenstand von Fragen und Überlegungen nach den wesentlichen, entscheidenden Grundsätzen. Die Sophisten blieben auch Erzieher. Sie waren auch Erzieher. Es ist geradezu synonym geworden und übrigens, sie ließen sich sehr, sehr gut dafür bezahlen, dass sie reiche junge Leute möglichst gut erzogen. Damit kommen wir zum Hauptpunkt, Didaktik und Curriculum, mit modernen Begriffen überschrieben. Erstens das Grundanliegen, die Grundorientierung. Vor diesem Hintergrund und auch der Rolle des Protagoras ist es sehr charakteristisch, dass ein Dialog Platons, der Protagoras als Protagonist hat und nach diesem benannt ist, ein besonderes, ja, ich würde sagen, einzigartiges Zeugnis für dieses neue Fragen und Nachdenken ist. Und das bereits in einer Komplexität, die von dem bereits erreichten Stand der Debatten zeugt. Wenn Sie mich fragen würden, was kann ich am besten lesen, dann lesen Sie diesen Dialog. Gibt es in verschiedenen Übersetzungen. Am schönsten, aber auch fast so schwierig wie Altgriechisch, ist die Übersetzung von Schleiermacher. Aber sie ist, so, die ist sehr dicht am Text. Aber es gibt auch andere. Und wenn Sie es auf Griechisch lesen können, kann ich Ihnen nur gratulieren. Ja, da geht es um dieses Nachdenken. Und man sieht, da gibt es schon energische Debatten darüber. Wir würden sagen, ungefähr im Jahr 440, wo diese gedachte Handlung dieses Dialoges ist, die natürlich eine Fiktion des frühen 4. Jahrhunderts ist. Der Ausgangspunkt für diese Debatten ist nun ganz genau die Krisenanfälligkeit des sozialen und politischen Lebens. Die Gemeinschaft war immer zum Problem geworden und blieb es. Und die Erziehung der Bürger sollte dazu dienen, dieses Problem zu lösen, schlicht und einfach. Im Dialog stellt Protagoras eine mythische Erzählung vom Entstehen des menschlichen Gemeinschaftslebens voran. Darin steckt eine ganze Anthropologie, die wir auch aus heutiger Sicht durchaus in vielen Punkten sogar noch unterschreiben können. Der Mensch ist nämlich ein Mängelwesen. Und so ist er von Natur aus auf Zusammenleben und Gemeinschaft angewiesen. Allerdings, um das Gemeinschaftsleben gelingen zu lassen, verfügt er ebenfalls über keine natürlichen Gaben. Er ist zwar von Natur aus auf die Gemeinschaft angewiesen, kriegt aber nichts von der Natur mit oder nur bedingt etwas mit, um gemeinschaftlich leben zu können. Folglich misslingt das Gemeinschaftsleben zunächst in dem Mythos des Protagoras. Der platonische Protagoras spricht davon, dass sie wörtlich einander Unrecht zugefügt haben. Man könnte sagen, ich will nicht sagen, der Mensch fügt sich von Natur aus gerne Unrecht zu, aber es ist zumindest in seinem physischen Apparat, nach Meinung der alten Griechen jedenfalls, dieses Potenzial, dass er den anderen Unrecht zufügt, durchaus gegeben. Und das tun sie, so der Protagoras des Platons, weil sie keine politische Kunstfertigkeit, Politikae Technae, hat. Das ist der entscheidende Punkt. Deshalb schickte ihnen nach dem Mythos des Protagoras, schickte ihnen der höchste Gott Zeus, dem sie Leid taten, schickte er, was man dazu braucht, nämlich Anstand und Recht. Wir würden sagen soziale Normen und juristische Normen. Anstand und Recht. Ohne das funktioniert keine Gemeinschaft, nach Meinung der Griechen. Aber ich denke nicht nur der. Mit anderen Worten, das, was zum sozialen Leben zwingend gehört, ist nicht etwas natürlich Gegebenes, sondern eine kulturelle Qualität. Anstand und Recht mit den dazugehörigen politischen Fertigkeiten, gemeinschaftlichen, sozialen Fertigkeiten, würde man hier sagen. Diese Qualitäten, Anstand, Recht und vor allen Dingen die Politikae Technae, die sozialen Fertigkeiten, sind lehrbar. Und das ist auch bitter notwendig, weil dieses Lehren und Lernen für das Gelingen des Zusammenlebens ausschlaggebend ist. Und anders als andere Lehrgegenstände, die zu bestimmten Berufen befähigen, das muss man ja auch lernen, das war den Griechen auch klar, Arzt zu werden oder Schuhmacher oder Schiffsbauer oder Architekt oder Bildhauer, anders als solche für diese Berufe notwendigen Lehrgegenstände sind diese sozialen und politischen Qualitäten für alle bestimmt. Ihre Quintessenz sind die Tugenden, Tüchtigkeiten, Qualitäten schlechthin, vor allem aber Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung. Dies ist der erste zentrale Punkt, den ich festhalten möchte. Bildung ist notwendig, zwingend notwendig für das gute Funktionieren einer Gemeinschaft. Bestimmt für alle heißt aber auch konkret bestimmt für jeden Einzelnen, und zwar für jeden Einzelnen als Glied einer Gemeinschaft von Freien. Die Bildung zu diesen Qualitäten muss also, wie es wörtlich heißt, dem Einzelnen und dem Freien angemessen sein. Damit sind wir bei dem nächsten Kernpunkt. So wichtig, ja notwendig der Bezug auf das Kollektiv, auf die Gemeinschaft ist, so prägnant geht das Bilden und Erziehen vom Individuum und dessen Freiheit, also auch von Selbstbestimmung aus. Wir dürfen durchaus von der Bildung der Persönlichkeit sprechen, wenn wir die Definition des pädagogischen Grundanliegens, den Kern der Didaktik heranziehen. Was man lernt, ist nämlich, wörtlich zitiert, Eubulia in den häuslich-familiären, das heißt individuell-privaten Angelegenheit, Periton Eukeion, das mit dem Haus zu tun hat, mit der Familie, dem individuellen Leben, also wie man seinen Haushalt am besten organisiert, sowie in den Angelegenheiten der Gemeinschaft, der Polis, damit man am ehesten fähig ist, diesen, nämlich den Angelegenheiten der Polis, in Tat und Wort nachzukommen, also sich im bürgerlichen Umfeld richtig zu verhalten. Wörtliches Zitat. Wenn man das erreicht, wenn man so gebildet ist, dann ist man ein guter Bürger und das, so dürfen wir hinzufügen, kommt dem Freien zu. Eubulia ist der Schlüsselbegriff. Das heißt wörtlich übersetzt Wohlberatenheit. Also man ist gut beraten. Das bedeutet zum Beispiel erst einmal, bevor man etwas macht, sich entscheidet oder auch vielleicht etwas sagt, geht man mit sich zu Rate, wie wir in unserer Sprache sagen. Also erst denken, dann twittern. Ja. Und man ist gut beraten. Es kommt nicht nur daran, dass man überhaupt sich berät, mit sich zu Rate geht, sondern dass es auch ein gutes Ergebnis gibt natürlich. Ja. Man kann auch ein Verbrechen mit guter Beratung planen, aber es geht ja um das gute Zusammenleben. Also man muss sich selbst die richtigen Ratschläge geben können im Hinblick auf sein persönliches wie sein soziales Leben. Wir würden also vielleicht am ehesten von Urteilsfähigkeit, Urteilskraft oder Eigenständigkeit im Urteil sprechen. Das ist die Voraussetzung für ein gelungenes Privat- und Gemeinschaftsleben unter dem Regime der Freiheit. Hierin liegt der Kern der Paideia, der griechischen Persönlichkeitsbildung. Das Wort Paideia von Pais, der Kind oder jungen Mann. Wie es hier von Platon klar und einfach formuliert ist, bleibt es die Antike hindurch als Grundsatz bestehen. Es ist, wenn man so will, der didaktische Kern, das Grundanleben griechischer Bildungskonzepte. Auf diese werden alle wesentlichen Diskussionen über Bildungsfragen, nicht zuletzt über Bildungsinhalte, also etwa das Curriculum, zurückbezogen. Und Debatten hierüber gab es zahlreiche, schon in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Bereits im Protagoras wird das deutlich, wie wir gleich noch hören werden. Ein weiterer Grundsatz, der sich innerhalb dieser Debatten als Konsens, und hier bin ich nun bei 1.2, Übung und Training, ein weiterer Grundsatz, der sich innerhalb dieser Debatten als Konsens herauskristallisierte, hängt mit der kulturellen Konnotation dieses Bildungskonzeptes zusammen. Also mit der allseits geteilten Vorstellung, dass der Mensch von Natur aus im Bereich des Sozialverhaltens ein Defizit hat, wie ich schon ausgeführt habe. Ein Defizit und dass dieses Defizit nicht nur durch geistige Anstrengungen, also nicht biologisch, sondern vor allen Dingen kulturell, nicht durch Nature, sondern durch Nurture, wie wir sagen würden, ausgeglichen wird. Dass dies möglich sei, und zwar sehr gut sogar, war die feste Überzeugung der sophistischen Lehrer und blieb sie in der griechischen Philosophie. Die Übung und die dauerhafte Gewöhnung rückt in das Zentrum. Übung ist alles, melete topan, ist ein Sprichwort, das man dem Periander, einem dieser genannten sieben Weisen, zugeschrieben hat. Dabei ist aber, das muss ich leider nicht an bloßes Pauken gedacht, sondern an bedachtsames, intelligentes Üben, das dann, wie wir sehen werden, auch das Physische, den Körper mit einbezieht oder besser gesagt, dass auch das Geistige und Seelische als etwas Physisches begreifen kann. Entscheidend ist jedoch die weit verbreitete Auffassung, dass solche Formen der Übung der Natur, also dem, was an natürlichen Anlagen vorhanden ist, sogar überlegen sein kann. Durch Übung sind mehr gut als von Natur aus, lässt sich Kritias, einer der führenden Sophisten, markant vernehmen. Dem Komödiendichter Epicharm hat man im 4. Jahrhundert wahrscheinlich den Spruch zugeschrieben, die Übung, meine Freunde, schenkt mehr als eine gute Anlage. Besonders charakteristisch ist aber der Gedanke, dass das derartige Üben eine solche Wirkung erzielt, dass es am Ende selbst zur Natur wird, also sich wie natürlich auswirkt. Der Philosoph Demokrit, einer der Begründer der Atomlehre, hat das pointiert ausgedrückt. Ich zitiere: Die Natur und die Erziehung, das haben Sie hier als auch nochmal, die Natur und die Erziehung sind etwas Ähnliches, denn die Erziehung formt zwar den Menschen um, aber durch diese Umformung schafft sie Natur. Physio poiei. In demselben Sinne zitiert der große Aristoteles in seinem ethischen Hauptwerk, der Nikomachischen Ethik, einen von der Sophistik geprägten Dichter namens Euenos mit den Worten in der trefflichen Übersetzung von Franz Dürrlmayr: Dauerndes Üben, mein Freund, so sag ich dir, schafft die Gewöhnung. Diese verfestigt sich schließlich im Menschen und wird zur Natur ihm. Nicht nur zur zweiten Natur, wie wir ja auch zu sagen pflegen. Hinter dieser Vorstellung von der physischen Wirkung geistigen Trainings stecken sehr genaue Beobachtungen über Zusammenhänge von Körper und Geist bzw. Seele oder griechisch Soma und Psyche, Psychosomatik. Fast könnte man auch sagen Somatopsychik. Ein Zusammenhang, der den Griechen schon vor 2500 Jahren geläufig war, aufgrund von Beobachtungen, nicht von Hirnstrommessungen. Diese Beobachtungen hängen mit der besonderen Bedeutung des Sports und des Tanzes in der griechischen Kultur zusammen. Hier kam es besonders, wie Sie alle wissen, auf Takt und Harmonie an. Auch, nicht nur beim Tanzen, auch beim Sport, wie Sie hier sehen an den Bildern, zeigen das sehr schön. Und Takt und Harmonie spielen auch im philosophischen Denken eine bedeutende Rolle. Es war eine ebenfalls geläufige Vorstellung geworden, dass rhythmische Bewegung, musische Einstimmung und geordnetes Denken in einem inneren und innigen Zusammenhang standen. Die Idealform des Körpers, wie sie der Bildhauer Polyklet in seinem Kanon, das ist eigentlich ein Richtwinkel für Architekten, formuliert hat, beruht auf Proportionalität, auf Harmonia, Symmetria, das brauche ich ja nicht zu übersetzen, und der das dann hat, ist ein Eumorphototos, der hat eine besonders gute Gestalt. Das Wort Eu, das werden Sie jetzt noch häufig hören, wir kennen es in dem Zusammenhang aus dem Begriff Eurythmie. Eu heißt schlicht und einfach gut und kommt deswegen leider auch in solchen schrecklichen Zusammenhängen wie Euthanasie und Eugenik vor. Eu, aber hier Eumorphototos. Was mittlerweile bei uns gerade durch aktuelle neurowissenschaftliche Forschungen demonstriert und wissenschaftlich gezeigt wurde, war im Erfahrungswissen der Griechen bereits erschlossen und wurde nun auch Gegenstand pädagogischer Reflexion. So definierte der Sophist Antiphon Bildung metaphorisch als Aussaat im Körper, während später der Rhetoriklehrer und Erzieher Isokrates, der in der sophistischen Tradition stand, von einem guten Training, der Gymnastik des Geistes sprechen konnte. Die Rolle des Übens und die spezifische Verbindung des somatischen, körperlichen und des psychisch-geistigen als Element der Bildung junger Männer ist in einer besonderen Geschichte verdichtet worden, die auf den Sophisten, wieder ein Sophist, Prodikos von Chaos zurückgeht und die in einer von Xenophon, einem Schüler des Sokrates, formulierten Version in den Memorabilien eine enorme Verbreitung auch weit über die Antike hinaus gefunden hat. Als paradigmatische und zugleich ganz konkrete, persönlich exemplifizierte Bildungsidee. Es handelt sich um die Geschichte von Herakles am Scheidewege. Herakles, bekanntlich halb Gott, halb Mensch, der übrigens zugleich der Heros der Sportler und des Gymnasion war, der steht jetzt an einer wichtigen Schwelle. Er ist 18. Das ist die Schwelle, der Übergang von Kindheit und Jugend zum Erwachsenensein. Das sagen die Griechen, der ist Ephäben, an der Grenze der Jugend bzw. des Erwachsenseins. Ein Ephebe, der Begriff kommt daher. An dieser Schwelle wurden nach griechischer Vorstellung die jungen Leute, die Neoi, wurden mündig. Autokratores heißt das da sogar. Das heißt hier Herr, ja, Herren über sich selbst, Herr über sich selbst. Und das sollten Sie dann auch bleiben. Sie können also selbstständig über Ihre Handlungen entscheiden, sind damit aber auch für diese verantwortlich. Im ganz elementaren Sinne freie Menschen. Genau an dieser Schwelle eröffnen sich dem Herakles in dieser schönen symbolischen Geschichte zwei Wege. Da dürfen denn auch mal Frauen eine Rolle spielen. Wenn auch in nicht nur in negativem Sinne, was sonst auch häufig der Fall ist. Sie sind Personifikationen des Glücks, Eudaimonia, und der Schlechtigkeit. Sie können auf diesem Bild von Annibale Carracci ohne weiteres feststellen, wer die Kakia ist, aber falls Sie das nicht so gut sehen können, habe ich es auch nochmal drüber geschrieben. Das Glück und die Schlechtigkeit. Weil die jungen Männer nach allgemeiner, also jedenfalls griechischer Erfahrung, körperlich unbeherrscht sind, das heißt unfähig mit ihren Körpern, sie beherrschen ihre Körper nicht, ist gerade hier an dieser Schwelle mit 18 Jahren, aber natürlich auch davor und danach, wie man noch ausführen könnte, besondere Sorgfalt angezeigt. Genau dabei, bei dieser Entscheidung für den richtigen Weg und damit das Glück, also das gibt auch schon eine Belohnung, da reicht nun die Physis alleine, also die natürliche Anlage, nicht aus. Nicht einmal bei Herakles, obwohl auch sein Vater Zeus und seine Mutter Alkmene sind und er von daher eigentlich sozusagen physisch, genetisch gar nicht schlecht ausgestattet ist. Wenn er sich für die eine Dame das Glück, also für eine erfolgreiche Erziehung und ein gelingendes Leben entscheidet, dann wird er zunächst nicht auf das Glück und wie schön das ist verwiesen, sondern auf Leistung. Sie gilt wie die vorhin erwähnte Eubulia, die Urteilskraft der eigenen Person wie auch dem Kollektiv. Letzteres wird beschrieben im Blick auf Freunde, auf die Polis und schließlich sogar das ganze Griechentum. Voraussetzung für die Leistung und den Erfolg aber ist die Beherrschung des Körpers. Auf ihr beruht Selbstbeherrschung. Während also die Schlechtigkeit dem jungen Herakles mit herrlichen Sinnesfreuden winkt, wie das Bild ja auch signalisiert, fordert das Glück, die Eudaimonia, von ihm die Härte dem eigenen Körper gegenüber. Dadurch müsse man sich, so äußert sich die Eudaimonia in dieser Schrift, dadurch müsse man ihn daran gewöhnen, sich der Überlegung und dem Urteil zu unterwerfen. Durch körperliches Training gewinnt man Überlegung oder das fördert Überlegung und Urteil, Gnome. Genau deshalb kommt es darauf an, so wörtlich, mit Mühen und Schweiß gymnastisch zu üben. Gymnasteon, mit Mühen und mit Schweiß. Dann winkt der Lohn, worin das größte Glück für den griechischen Mann lag, nämlich Mnäme. Er kriegt Ruhm und Ruf und man wird sich an ihn erinnern. So wie man schon damals sagen konnte, im 5. Jahrhundert oder im 4. Jahrhundert, ja, wir erinnern uns ja alle noch an Herakles. Er ist berühmt geworden. Aber erstmal kam Training, Übung, Gewinnung von Selbstbeherrschung und Urteilsfähigkeit. Das Ziel war aber nicht die körperliche Ertüchtigung um ihrer selbst willen oder wie in Sparta, um tolle Soldaten heranzuzüchten, sondern es war die Förderung einer inneren Haltung und einer inneren Einstellung. Punkt 2.3. Curriculare Debatten und pädagogische Schwerpunktsetzungen. Wir kommen, also sagen wir noch einmal, der erste Kernpunkt war, Bildung ist unerlässlich, Bildung setzt bei der Persönlichkeit des Einzelnen an, Bildung setzt eine große Bemühung des Körpers und des Geistes voraus. Aber was soll man denn nun machen? Wie kann man, mit welchen Gegenständen kann man weiterkommen? Darüber gab es, wie schon erwähnt, erhebliche Debatten. Schon Platons Protagoras spiegelt diese Debatten wider. Hier polemisiert der Protagonist, also Protagoras, gegen Fertigkeiten, Technai. Heute würden wir, ja klar, von Skills sprechen. Technai sind Skills. Ja, wir reden ganz viel, die Pädagogik hat sich häufig weitgehend darauf beschränkt. Welche Skills sollen unsere Auszubilden oder wer auch immer wir die nennen, erwerben. Skills and Competencies, also Technai. Ja, und dann polemisiert schon Protagoras im 5. Jahrhundert oder Platon im 4. Jahrhundert gegen bestimmte Technai, mit denen die Lehrer ihre Schüler so wörtlich quälen, lobontai, sie quälen sie. Nämlich er spricht von Rechnen, Astronomie, Geometrie und Musik. Und Sie sehen sofort, das ist schon im 5. Jahrhundert, das ist das Quadrivium. Ja? Also Rechnen ist Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Das Quadrivium der mittelalterlichen Ausbildung. Das wird schon als Quälerei bezeichnet. Und viele von Ihnen, von uns und anderen Zeitgenossen, die Mathematik als Qual empfunden haben oder empfinden, können das gut nachvollziehen. Ihnen zur Beruhigung sei gesagt, dass Protagoras demgegenüber gerade auf den oben erwähnten Grundsatz verweist, die Orientierung der Bildung auf die Urteilsfähigkeit und Eigenständigkeit eines guten Bürgers. Die Fächer, die man also lernen muss, müssen sich darauf beziehen. Sie sind abhängig, sozusagen eine Funktion der Zielüberlegung. Und ob nun das Rechnen dazugehört oder nicht, das ist nicht um seines Selbstwillens da. Aber die Mathematik war damit keineswegs verbannt. Keine Sorge bei den Befürwortern der MINT-Fächer, die sicherlich auch unter uns sind. Die Debatten über Lehrinhalte hielten und, wie wir wissen, halten weiter an. Aber die grundlegende Orientierung behielten die griechischen Intellektuellen stets vor Augen. Mochte man über Einzelheiten streiten, klar blieb immer, dass man die Vermittlung von Fertigkeiten, die schlichte, um sich selbst drehende Vermittlung von Fertigkeiten nicht übertreiben dürfe. Zu tiefes Eindringen, wir würden sagen, zu viele Spezialisierung, die Griechen hatten das Wort Akribeia dafür, Genauigkeit eigentlich, was Gutes, Präzision, das war verpönt. Solches Übermaß der Technai, der Künste, der Kunstfertigkeiten war für die Erziehung im Sinne des freien Bürgers nicht nützlich. Man nannte das Polypeiria und Polymathia, ja, da, also Viellernerei und Vielwisserei, das klingt so wie Völlerei, ja? Eine Gefräßigkeit im Lernen und Wissen, und die sei schlimmer als Unkenntnis. Man darf hier durchaus an das heute sogenannte Bulimie-Lernen denken. Lernen um der unübersehbaren Details und Gegenstände willen oder auch Wissen, das lediglich der Ausbildung zu einer speziellen Profession diente, war nicht im Fokus der allgemeinen Bildungsdebatten. Es ging eben um die Fähigkeiten, die der eigenständigen Urteilskraft und der sozialen Kompetenz des freien Bürgers förderlich waren. Dass das durchaus dieser Grundsatz repräsentativ war, bestätigt ein Blick auf den höchst einflussreichen Philosophen Aristoteles, der am Ende seines staatstheoretischen Grundwerkes der Politik, Politica, auch auf Bildungsfragen eingeht, sehr ausführlich. Wie in den Grundsatzdebatten zuvor geht es auch bei ihm, also etwa ein Jahrhundert später, um den Nutzen der Erziehung und ihre Orientierung auf Qualität und Tüchtigkeit. Da es um praktische Tugenden geht, geht es auch um Aktivitäten. Dabei unterscheidet Aristoteles zwischen freien und unfreien Tätigkeiten. Oder besser mit Eckhard Schüttrumpf Tätigkeiten, die den Charakter des Freien bzw. Unfreien besitzen. Also Epistemai, Wissenschaften, freie für einen Freien passende Wissensgegenstände, ist etwas umständlich übersetzt, aber trifft das Ganze etwas besser. Diese Aktivitäten entsprechen Erziehungsgegenstände. So gibt es eben Epistemai, Eleuteriai für einen Freien passende Wissensgegenstände. Diese sind aber ganz verschieden von dem, was für die Griechen banausisch ist, also bloß dem Lebensunterhalt der Daseinsfürsorge gilt. Es gilt nämlich nicht nur um das Leben und das Vegetieren und das Leben in der Wirtschaft und das Funktionieren in diesen Zusammenhängen. Es geht immer, nicht nur bei Aristoteles, um das Euzän, das gute Leben. Gerade auch, weil es darum geht, kommt der Bereich der Muse, der Scholae, ins Spiel. Da, Euzän und Scholae, das hängt zusammen. Damit das Zweckfreie, das keinem Interesse Dienstbare. Das ist ein Raum der Freiheit, der Raum der Scholae. Nicht, auch das macht Aristoteles explizit deutlich, nicht einfach der Raum sinnloser Freizeitaktivitäten. Ja? Also wir haben mal wieder richtig gechillt oder so. Das kann man machen, aber das hat Aristoteles nicht im Fokus, wenn er von Muse spricht, sondern von einer sinnvollen und dann eben auch der persönlichen Bildung dienstbaren freien Zeit, wie sie einem Freien angemessen ist. Aristoteles fasst das dann so zusammen, Zitat, das können Sie auch mitlesen, damit ist klar, dass die Söhne eine bestimmte Form, also wir würden jetzt ohne weiteres die Töchter hinzufügen können, eine bestimmte Form von Erziehung erhalten müssen, nicht weil sie nützlich oder notwendig ist, sondern weil sie zu einem Freien passt und gut ist. Gut ist eben genau das Äquivalent zu dem Eu mit einem anderen Wort. Dies ist eine Paideia Eleuterios, also eine freiheitliche bzw. der Freiheit adäquate Erziehung. Maßgeblich ist nicht die unmittelbare Nützlichkeit oder die Fremdbestimmung, der Zwang, sondern die Muße und die Qualität. Solche Erziehung ist frei und gut und damit sind auch ihre Gegenstände bzw. die vermittelten Fertigkeiten, die Technai bzw. Epistemai, frei. Und das verbirgt, denken wir daran, dass es bei Aristoteles um eine gedeihliche soziale und politische Ordnung eben als Basis des guten Lebens geht, das verbirgt eine solche so charakterisierte Erziehung. Das war ganz geläufig. Man redete deshalb auch von Personen, die in diesem Sinne frei gebildet bzw. frei aufgezogen waren und deswegen auch hochherzig, großzügig sein konnten und aus Mühen Freuden zogen. Umgekehrt haftete an den nicht entsprechenden Gebildeten die Vorstellung der Abhängigkeit, der Unfreiheit. Sie waren geradezu Sklavennaturen. Nun, ganz kurz, bevor ich zum Schluss komme, die konkreten Ausgestaltungen. Bei den Griechen hat sich aus diesen Debatten seit dem 4. Jahrhundert ein gewisses System der persönlichen Formung ergeben. Nach dem Elementarunterricht in den Kindesjahren kam man, vergleichbar unserer Sekundarstufe, in die Rhetorenschule. Oder Sekundarstufen müsste man sagen, in die Rhetorenschule. Das war primär eine Schulung in sprachlich-literarischem Ausdruck und zugleich ging es um die verschiedenen Methoden des Argumentierens und das Ringen um die Wahrheit oder wenigstens Wahrscheinlichkeit im Sinne von Plausibilität. Daraus ergaben sich regelmäßig Debatten, die auch trainiert wurden im gegenseitigen Streitgespräch oder im Halten von Reden. Ziel war durchaus der gute und eigenständige Bürger, auch wenn man eine ganze Menge rhetorische Tricks lernte. Viele junge Menschen setzten ihren Bildungsgang aber auch danach fort, gleichsam in der tertiären Phase. Und da ging es dann um das Studium der Philosophie. Und dazu gab es spezielle Schulen, mindestens in der von Plato, in der Platons, in der Akademia, in der Akademie, musste man mathematische Kenntnisse mitbringen. Die Rezeption dieses Bildungssystems durch die neue Weltmacht, die Römer, sorgte dafür, dass diese Prinzipien und Praktiken nicht vergingen. Es ist hier nicht der Ort und nicht die Zeit zu zeigen, wie sich hieraus über die Jahrhunderte hinweg die Idee der Artes Liberales entwickelte, eben der freien oder freien Menschen angemessenen Kunstfertigkeiten. Artes ist die Übersetzung von Technai. Es sei nur kurz darauf hingewiesen, dass unter diesem Zeichen auch christliche Intellektuelle antike Bildungsinhalte rezipierten, sodass wir das alles noch kennen. Es gab auch Christen, die sagten, das ist alles verderblich. Ja, und die hätten das auch verbrennen können oder vernichten können. Dass sie es nicht gemacht haben, ist in vieler Hinsicht bezeichnend, auf jeden Fall folgenreich. So ist die Bedeutung der Artes Liberalis ist deswegen im Mittelalter noch gewachsen. Und eines der schönsten Zeugnisse dafür können Sie in der Vorhalle unseres Münsters studieren. Als solche bestimmten sie die Grundausbildung auch an den neu gegründeten, im 11., 12. Jahrhundert sich entwickelnden europäischen Universitäten. Das ist übrigens ein Alleinstellungsmerkmal unserer Zivilisation. Mit dem Trivium der logisch-sprachlichen Schulung, genau wie dieses Training im Argumentieren, im Reden, in den Rhetorenschulen. Grammatik, Rhetorik, Logik bzw. Dialektik. Und das Quadrivium, das schon erwähnte Quadrivium, mit einer primär mathematisch bestimmten Ordnung. Dass wir noch heute vom Magister Artium oder dem Master of Arts, Sie können ja erkennen, das ist ja genau dasselbe, sprechen, oder jetzt auch vom Bachelor of Arts oder sogar Bachelor of Sciences, ist keine zufällige Namensübertragung. Und gerade neuere Versuche, auch hier in Freiburg eine Liberal Arts and Science Education zu etablieren, sind auf eine der Person und ihrer Urteilsfähigkeit und Eigenständigkeit adäquaten, eben freien Bildung verpflichtet. Freie Bildung als Bildung freier zu freien. Ebenso wenig kann ich darauf eingehen, welche Schlussfolgerungen die Griechen aus ihren Beobachtungen und Überlegungen zum Zusammenhang von körperlicher Formung und innerer Einstellung gezogen haben. Diese waren höchst beachtlich und charakteristisch für die griechische Kultur. Das körperliche Training als Grundlage mentaler Bildung fand einen Platz und eine Institution im Gymnasion, das in jeder griechischen Stadt existierte, in mehrfacher Ausfertigung. Das war keine einfache Sportstätte, aber auch kein Gymnasium übrigens, sondern keine reine Bildungseinrichtung, sondern vornehmlich ein Ort für die Sozialisation der jungen Polisbürger. Hier übten diese ihre Körper zwecks Einübung von innerer Haltung sowie bürgerlich-sozialem Engagement. Dies geschah nach festen Regeln und unter Anleitung erfahrener Bürger in wechselseitiger Solidarität und stetigem Wettkampf. Prämiert wurden Haltung, Fleiß und Disziplin, gepaart mit Eleganz und Ästhetik, alles zur Förderung der bürgerlichen Tugenden bzw. der Qualität des freien, selbstständigen Bürgers. Wie beides zusammenhängt, das körperliche Training und die geistige Formung und wie verbreitet es war, lehrt ein sehr plastischer Text des Philosophen Philon von Alexandria, der zur Zeit des Kaisers Augustus, also um die Zeit Christi Geburt, lebte. Er war ein frommer jüdischer Gelehrter, griechischsprachig, der die Welt seines Glaubens in die Gedankenwelt griechischer Philosophie, besonders Platons und der Stoa, übertrug, voll Bewunderung für das griechische Curriculum und ganz seinem Gott zugewandt. Ich zitiere aus seiner Schrift über die besonderen Gebote. Und hier geht es um das Gebot, dass man die Eltern ehren muss. Wer wäre ein Wohltäter, wenn nicht die Eltern im Verhältnis zu ihren Kindern? Sie haben sie aus der Nicht-Existenz heraus geschaffen und dann wiederum haben sie ihnen Nahrung gewährt und später körperliche und geistige Erziehung, damit sie nicht nur das Leben, sondern auch das gute Leben, das Euzän, ihr eigen nennen. Dem Körper haben sie durch Sport und Ringunterricht zu Stärken und guter Verfassung verholfen, zur Gewandtheit in Haltung und Bewegung, unter Wahrung von harmonischem Gleichmaß und Angemessenheit. Den Geist aber haben sie gefördert durch Unterricht in Lesen und Schreiben, Grunde, Arithmetik und Geometrie sowie Musik und durch die Philosophie in ihrer Gesamtheit. Die den in einem sterblichen Körper wohnenden Geist emporhebt und bis zum Himmel geleitet und ihm dort die glücklichen, seligen Wesen zeigt, indem sie in ihm die Bewunderung und die Sehnsucht nach der unwandelbaren, harmonischen Ordnung weckt, die diese Wesen, ihrem Lenker und Ordner gehorsam, niemals verlassen. Sie sehen, der gute Jude spricht nicht Er nennt seinen Gott nicht beim Namen, er umschreibt das. Ganz zuletzt, statt dies also diese Details zu vertiefen, möchte ich zum Schluss die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt von Bildung richten, der immer noch gegenüber didaktischen und curricularen Erwägungen meines Erachtens zu kurz kommt und erst allmählich die Aufmerksamkeit zu finden scheint, die er verdient. Ich meine nämlich den Lehrer, beziehungsweise die Lehrerin, wie ich jetzt ruhig mal sage, oder besser gesagt die Bildung als ein Geschehen zwischen Personen, einem oder einer in der Regel Älteren und einem oder einer in der Regel Jüngeren. Allgemein sprechen wir von Lehrer und Schüler und ich lasse es jetzt mal in dieser Form so stehen. Ich denke, gerade hier, und darum stelle ich das an den Schluss und hoffe noch auf eine kurze Aufmerksamkeit, gerade hier können wir von den alten Griechen besonders viel lernen, genauer gesagt von einem, von dem schon die Rede war, von Platon. Dieser war ein Lehrmeister ganz besonderer Art. Wahrscheinlich, weil er auch schon einen Lehrmeister ganz besonderer Art hatte, den Sokrates. Das zeigen nun nicht nur theoretische Überlegungen, die wir noch studieren können. Ich finde persönlich fast noch eindrucksvoller, wie sich Platon als Lehrer selber praktisch verhalten hat. Dafür gibt es geradezu ein Paradebeispiel. Platon hat einem jungen Mann von 17 Jahren, der aus dem Norden Griechenlands, hier so einem kleinen Ort hier, Stageira, kam, so sieht es da heute aus, da macht man Urlaub, aber sonst ist das Hinterwald, ja? Hat einen jungen Mann, der mit 17 Jahren von dort angereist war, um bei ihm in Athen was zu lernen, den hat er unter seine Fittiche genommen. Er hat diesen aufgeschlossenen, wissbegierigen, hochintelligenten, hochaktiven und sicherlich gelegentlich auch sehr, sehr nervigen Schüler auf seine Weise gefördert. Er hat zu ihm eine besondere Wechselbeziehung aufgebaut, ein von wechselseitiger Zuwendung geprägtes Verhältnis, dass das von Lehrer und Schüler war, aber zugleich ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und bei aller Zuneigung galt, was spätere Intellektuelle wie Roger Bacon oder Sir Isaac Newton auf Lateinisch formuliert haben. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Ein Freund ist Platon, aber die größere Freundin ist die Wahrheit. Jedenfalls hat Platon diesen Schüler bei aller Kritik, die dieser gewiss immer wieder offen und fundiert äußerte, er hat ihn ausgehalten, nahezu 20 Jahre lang. Und er hat ihn damit größer und größer gemacht, sodass er letztlich mit ihm auf Augenhöhe war. Seine Anregungen im Werk des Meisters nachweisbar sind, also die Rückwirkung, und die Historiker der Philosophie noch immer streiten mögen, wer von beiden der bedeutendere Denker war. Dieser Aristoteles jedenfalls ist der, fast hätte ich sagen, möchte ich sagen, lebende Beweis dafür, was Bildung vermag, wenn sie aus einem besonderen Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler entspringt. In einem seiner bedeutendsten Dialoge hat Platon diesem Verhältnis und überhaupt dem, was beim Lernen geschieht, also den Vorgang der Bildung und des Bildens wesentlich ausmacht, thematisiert. Im Symposium, dem Gastmahl, geht es um ein Gelage, auf dem die Griechen gerne auch über verschiedene, auch intellektuelle Themen diskutierten. Deswegen gibt es heute immer wieder wissenschaftliche Symposien. In diesem Symposium geht es um den Eros, die Liebe, auch und gerade um deren sinnlich-körperliche Seite. Damit soll aber die wahre und die richtige Liebe metaphorisch hervorgehoben werden, die platonische Liebe, wie man dann später sagte. Das aber ist die Liebe zur Weisheit, die Philosophie. Philos heißt auf Griechisch nicht nur Freund, sondern eben auch lieb. Damit verbindet sich ganz konkret die enge Verbindung zwischen einem Lehrer, einem älteren, erfahreneren und einem Schüler, einem jüngeren, unerfahrenen und so weiter oder und so ähnlich. Der ideale Lehrer im Dialog ist das Platons Lehrer Sokrates, der übrigens seinerseits aber immer, auch das darf man nicht vergessen, auf eine Lehrerin verweist, die Diotima. Da ist dieser ideale Lehrer liebt seine Schüler und wird von diesen geliebt. Durch den Vergleich mit der sinnlichen Liebe des Eros wird zugleich sehr stark die emotionale Seite einer solchen Beziehung betont. Gerade deshalb zieht Platon in demselben Dialog unmissverständlich eine klare Grenze zwischen dieser rein geistigen Beziehung und einer körperlichen Annäherung. Moderne Vertreter der sogenannten Reformpädagogik hatten das seinerzeit durchaus missverstanden. Bei Sokrates und Platon und dann auch bei Aristoteles und vielen, vielen anderen bestand die Liebe zur Weisheit eben gerade in einer intellektuellen Redlichkeit. So kann ich zusammenfassen die wesentlichen Punkte. Die Bildung nach den griechischen Vorstellungen. Und Sie können sich selber überlegen, wie weit man das noch für aktuell halten mag. Bildung als Voraussetzung für eine freie Gesellschaft. Bildung ist wesentlich orientiert auf die Urteilsfähigkeit, die Eubulia freier Individuen in einem freien sozialen Umfeld. Es ist ein Training des Geistes verbunden mit der Erziehung des Körpers. Und die Gegenstände des Lernens sind nicht um ihrer selbst willen da, sondern von dem Grundanliegen, der Grundidee, der Grundorientierung abgeleitet. Am wesentlichsten ist aber die Zuwendung und die intellektuelle Redlichkeit zwischen Lehrenden und Lernenden. Das ist die Voraussetzung jeder echten Bildung. Das ist der ideelle Kern der hier vorgestellten antiken Erziehungskonzepte. Es ist wesentlich in der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Älteren und Jüngeren, Erfahrenen und Neugierigen, sowie umgekehrt diese Beziehung notwendig ist, um die Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Jedenfalls ist ein Lehrer mit der richtigen Zuwendung ein wahrer Menschenfreund. Und so freue ich mich nochmal auf einen Artikel aus der Badischen Zeitung zu verweisen, in dem am 27.11.2017 Bettina Schulte, die Leiterin des Kulturressorts, von der erstmaligen Verleihung des Preises Bücherfreund des Landesverbandes Baden-Württemberg des Börsenvereins des deutschen Buchhandels berichtete. Dieser Preis ging an den Trainer der Bundesligamannschaft des SC Freiburg, Christian Streich. Wir wünschen für morgen alles Gute. Ja, danke, das meine ich. Und zwar für das von seinem Verein, dem SC Freiburg, immerhin gemeinsam mit dem VfB Stuttgart, initiierte Projekt Fußball und Lesen zur Leseförderung in Grundschulen der Region, derzeit 8 Partnerschulen. In dem Artikel ist von Christian Streichs Begeisterung für das Lesen die Rede, aber auch von der Rede der ehemaligen Direktorin der Freiburger Max-Weber-Schule, Veronika Kaiser, die der Würdigung des Preisträgers galt. Dazu heißt es dann wörtlich in dem Artikel: In ihrer empathischen Laudatio zeichnete sie, also Veronika Kaiser, ein berührendes Bild des Pädagogen als Menschenfreund. Streich war sichtlich bewegt. Die Kollegin, Zitat, sein Klassenzimmer ist der Fußballplatz, hatte offenbar die richtigen Worte gefunden. Das meine ich auch. Das muss man auch meinen, wenn man von diesem wichtigen Verhältnis emotionalen, der wechselseitigen Zuwendung spricht. Dieser, ein solcher Lehrer, möchte, oder Lehrerin natürlich, möchte die ihm Anvertrauten voranbringen, sie groß machen, möglichst groß, sodass er sie am Ende womöglich sogar selbst bewundern kann, dass die Schüler sogar größer werden als er selbst. Bei den alten Griechen gab es ein entsprechendes Wort, das ich Ihnen gerne auch auf Altgriechisch präsentiere. Es ist, wie das Metrum, ein wunderschöner jambischer Trimeter zeigt, ein gnomischer Ausdruck, ganz bestimmt aus einer alten athenischen Tragödie. Poloimatetai kreisones didaskalon. Ganz wörtlich übersetzt, viele Schüler sind stärker als ihre Lehrer. Das wird sogar von Cicero in einem lateinischen Brief zitiert. So geläufig war das. Das ist der Punkt. Darum muss es bei der Bildung letztendlich gehen. Bildung ist ein Prinzip der Erziehung, das es möglich macht, dass der Lernende, der Jüngere, den Erziehenden, den Älteren übertrifft, noch mehr. Ein Prinzip, das genau darauf abzielt. Das bedeutet aber konkret, dass es darauf ankommen muss, dass der Schüler im Endeffekt ganz unabhängig vom Lehrer wird, souverän über sein eigenes Urteil verfügt, sein eigener Herr, Autokrat ist, sehr eigenständig und verantwortlich denken und handeln kann, frei in der wohlberatenden Gestaltung seines eigenen Lebens und in der Verantwortung für seine Umwelt und Mitwelt. Und genau solche Persönlichkeiten brauchen wir, wenn wir eine Zukunft bewältigen wollen, die zunehmend übersichtlich erscheint. Vielen Dank für Ihre Geduld. Thank you.